24.12. spätvormittags. Mein Bruder und seine Frau, ehrenwerte Leute, wie schon unsere Eltern, Bauern, harte Arbeit, reiche Ernte, Christen, keine Nazis übrigens, auch wenn mein Vater seinen Erstgeborenen, meinen großen Bruder, noch nach dem Kröfatz benannt hat. Die Begeisterung für die nationale Bewegung verflog aber noch vor Kriegsbeginn. Meine Mutter war nach damaliger präziser Berechnung Achteljüdin. Nun zündete auch er sein Zigarillo an, wedelte dann mit einer Handbewegung das Streichholz aus und den Nebel beiseite. Er zögerte, schaute mir in die Augen, warf dann erst das Streichholz in den Aschenbecher, holte tief Atem und sprach die ersten Sätze schnell und ohne Luft zu holen. Meine Ur-Ur-Urgroßmutter hieß Nurel Bat Natan. Sie wurde 1844 in Aleppo geboren. Nach den Unruhen von 1850, denen viele Christen und einige Juden zum Opfer fielen, floh ihre Familie nach Beirut. Bei dem dortigen sogenannten Großen Pogrom von 1862 war sie alt genug, um vergewaltigt zu werden. Ihre Eltern wurden ermordet. Sie entkam auf abenteuerlichste Weise nach Europa, merkte in Frankreich, dass sie schwanger war, musste in Preußen nach dem Judenedikt von 1812 als Gegenleistung für sogenannte erweiterte Bürgerrechte einen richtigen Nachnamen annehmen und hieß von da an, dank der Kreativität eines Berliner Beamten, Nurel Rosenkranz. Im Sommer 1863 schiffte sie sich von Bremerhaven aus nach Amerika ein, um am 16. Juli in New York anzukommen, gerade rechtzeitig zu den Draft Riots. Der breiten Masse ist das brutale Gemetzel bekannt geworden durch die historisch nicht ganz korrekte Adaption in dem Hollywood-Streifen Gangs of New York. Bis hierhin hatte Nurel ihre Geschichte selbst in Tagebüchern aufgezeichnet, nüchtern, emotionslos, nur die Fakten. Der Fortgang wurde später ähnlich lakonisch von ihrer Tochter aufgeschrieben. Soeben in der neuen Welt angekommen, gerät Nurel zwischen die Demonstranten und Soldaten und wird von einer verirrten Kugel tödlich getroffen. Ein Ire namens Brian Kavanagh kümmert sich um die mit letzter Kraft Gebärende. Seine Motivation bleibt unklar, vielleicht stand er zufällig in der Nähe, vielleicht hatte er auch selbst geschossen. Vielleicht tötete er also aus Versehen die Mutter, auf jeden Fall rettete er das Kind. Er nimmt sich des Babys an, versteht die Entwicklung womöglich auch als Vorsehung, hatte doch seine Frau Jenny kurz zuvor eine Totgeburt erlitten. Nurels Tochter wächst bei den Kavanaghs auf. Sie nennen sie Rachel. Sie bleibt ihr einziges Kind. Etwa ein Jahr später erhält Brian einen Tipp von einem Cousin, der bei der Hudson Bay Company arbeitet. Im Yukon-Territorium an der Grenze zwischen Kanada und Russland sei Gold gefunden worden. Auch aus Sorge wegen des eskalierenden Bürgerkriegs zwischen den Nord- und Südstaaten will Brian dort sein Glück versuchen. Jenny jedoch hat von der Pockenepidemie an der Nordwestküste Kanadas gehört und weigert sich, die kleine Rachel diesem Risiko auszusetzen. So dauert es noch 4 Jahre, bis die drei in das Land ziehen, das die Vereinigten Staaten von Amerika soeben für $7 Millionen den Russen abgekauft hatten. Alaska. Brian hat tatsächlich Glück und findet auf dieser Seite des Grenzgebietes Gold im Wert von fast $100.000. Nach heutiger Kaufkraft entspricht das etwa 2,5 Millionen. Er verdient noch einmal ein Vermögen, als er seine Claims verkauft. Brian, Jenny und Rachel lassen sich in New York nieder, verlieren klugerweise und wie mit den Alten vom Klondike verabredet, kein Wort über die Quelle ihres Wohlstands. Nachrichten verbreiten sich nicht so schnell und die Goldschürfer der ersten Generation haben kein Interesse daran, die Welt von ihrem Erfolg wissen zu lassen. So vergingen weitere 20 Jahre, bis die nächste Generation fündig gewordener Männer 1897 mit Taschen voller Gold in Seattle ankommen, angeben und den Goldrausch auslösen. Rachel erhält indes die beste Ausbildung, die in den USA in dieser Zeit für Mädchen zu haben ist. Zur Vollendung wird Rachel im Sommer 1880 für 3 Jahre nach Österreich geschickt, in das KK Civil Mädchenpensionat im Palazzo Strozzi in der Josefstadt bei Wien. Die Frau, die Rachel für ihre Mutter hält, für die sie ihre Tochter ist, erzählt dem abreisenden Mädchen unter der Marter des Trennungsschmerzes die wahre Geschichte ihrer Herkunft. Sie gibt ihr auch Nurels Tagebücher, die Rachel auf der Überfahrt immer und immer wieder liest und weiterführt. In Europa angekommen, beschäftigt sich Rachel tief bewegt vom Schicksal ihrer leiblichen Mutter intensiv mit ihren jüdischen Wurzeln, der jüdischen Geschichte und Zukunft. Besonders beeindruckt sie das Buch Autoemanzipation von Leo Pinsker, einem der Wegbereiter des Zionismus. Einmal noch reist sie in die USA, um das Erbe ihrer irischen Eltern anzutreten, die 1883 bei einer Probefahrt in Maine mit einem aus England importierten Ayrton and Perry Electric Tricycle Opfer des ersten tödlichen Autounfalls in der Geschichte der Menschheit wurden. Und nicht Bridget Driscoll, deren Unfall 13 Jahre später in London allerdings mehr Aufmerksamkeit erregte und damit Eingang in die Geschichtsbücher fand. Rachel kehrt nicht nach Europa zurück, sondern schifft sich 1884 direkt nach Palästina ein, nach Überwindung einiger bürokratischer Hindernisse nun ausgestattet mit der irischen Staatsbürgerschaft und nach dem Recht des ihr unbekannten Vaterlandes mit 21 Jahren gerade volljährig geworden. Sie nennt sich jetzt Rahel Rosenkranz und gründet als stille Teilhaberin gemeinsam mit Edmond de Rothschild in Richon-le-Zion eine Weinkellerei. Dort begegnet sie dem deutschen Önologen Eberhard Becker, dem es gelingt, aus der Kombination französischer Rebstöcke, mineralhaltigen Boden und dem Klima des östlichen Mittelmeers neben durchschnittlichen Weinen in hohen Quantitäten auch qualitativ herausragende Weine auszubauen. Pikanterweise gedeiht ausgerechnet der ursprünglich aus dem Iran stammende Shiraz in dem offiziell noch nicht Israel genannten Land vortrefflich. Die beiden heiraten und bekommen 1888 eine Tochter, meine Oma Esther. 1890 zieht die Familie nach Berlin, um für die Jewish Colonization Association Absatzmärkte für die Carmel Winery aufzubauen. Die preiswerten, koscheren Weine sind bald sehr beliebt in den jüdischen Gemeinden. Die hochwertigen und teuren Shiraz und Carignan finden treue Trinker in den wohlhabenden jüdischen Kreisen der europäischen Metropolen. Die Familie Becker mehrt ihren Reichtum, unterstützt die Besiedlung Palästinas, interessanterweise aber auch die deutsche Gewerkschaftsbewegung. Esther wächst in einem sehr liberalen Umfeld auf. Früh engagiert sie sich politisch und beginnt 1905 ein Volontariat beim sozialdemokratischen Vorwärts. Dort lernt sie Rosa Luxemburg kennen, besucht deren Kurse für Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie an der SPD-Parteischule. An Männern nicht sonderlich interessiert, findet Esther einen Beschäler, wie sie ihn tatsächlich in ihrem Tagebuch nennt, der nur dem Zwecke dient, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Meine Mutter Rosa, Kains Oma, wird 1910 in Berlin geboren und den Namen ihres Vaters nie erfahren. Rosa wird nicht getauft, aber mehr von den Großeltern als von ihrer Mutter im christlich-jüdischen Glauben erzogen. Sie pubertiert in den goldenen 20ern in der fünftgrößten Stadt der Welt und verliebt sich zum Entsetzen ihrer Familie in der Sommerfrische in Cuxhaven in einen jungen Bauern, der dort auf dem Bullenmarkt seinen Stier versteigert. Bertram König ist kein armer Sechstelhöfner, sondern ein wohlhabender und für ländliche Verhältnisse durchaus kultivierter Gutsbesitzer, der selbstverständlich und zum Entsetzen der Großeltern darauf besteht, dass die Hochzeit in seinem Heimatdorf stattfindet. Und schon sind wir wieder in Mors. Der Reichtum seiner neuen Berliner Verwandtschaft, die mit ihrer Benzinkutsche aus der Hauptstadt anreist, kann ihn kaum beeindrucken. Der mittlerweile fast 70-jährige Eberhard geleitet an Vaters Statt seine Enkelin an den Altar und freundet sich bald mit dem lebenslustigen, bodenständigen und bauernschlauen Bertram an. Zum Missfallen der jungen Ehefrau sitzen die beiden Männer oft nächtelang in der Stube und diskutieren die weltpolitische Lage, die beide gleichermaßen düster sehen. Gemeinsam hatten sie Ludwig von Mises' Theorie des Geldes und der Umlaufmittel studiert. Sie waren sich einig, dass es schon bald eine Wirtschaftskrise ungeheuren Ausmaß geben würde. Sie waren sich auch einig, dass es sich dann in diesem Fall in Mors besser und sicherer leben ließe als in Berlin. Everhard und Rahel beschließen zu bleiben, bis man klarer sieht. Esther soll noch einmal nach Berlin zurück. Zwar ist ein Gutteil des Vermögens relativ sicher im Ausland angelegt, aber die Gemäldesammlung, die Everhard seit Beginn des Jahrhunderts angelegt hatte, wurde vor der Abreise bei einem Galeristen eingelagert. Und in einem Bankschließfach liegen trotz der noch gültigen, von der Regierung Stresemann zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise erlassenen Gesetze, mehrere Kilo Gold. Esther schafft es sicher hin und zurück und die Familie übersteht die nächsten Jahre unbeschadet. Nun mit Bildern von Beckstein, Dix, Klee an der Wand des Bauernhofes und einem Goldschatz versenkt im Forellenteich. Am 19. Oktober 1931, nach dem Aufmarsch der braunen Horden in Braunschweig, beschließt Esther, Deutschland so schnell wie möglich zu verlassen und nach Palästina, das nun britisches Mandatsgebiet ist, zurückzukehren. Trotz aller Überredungsversuche bleiben Everhard und Rahel bei ihrer Enkelin in Mors. Bertram König glaubt immer noch, dass nur ein starker Führer die Probleme des Deutschen Reichs lösen kann und dass Hitler erstmal an der Macht von seinen wirren Ideen und Großmachtansprüchen kontrolliert auch von einem konservativen Kabinett ablassen werde. Everhard und Bertram streiten oft und laut. Zum Bruch kommt es, als am 30. Januar 1933 der sehnsüchtig erwartete Erstgeborene das trübe Winterlicht von Mors erblickt und der niedersächsische Querkopf ihn Adolf nennt. Aber nie so ruft, auch nicht Adi, sondern immer nur Olf, was sich aus seinem Munde anhört wie trockener Husten. An Rahels 70. Geburtstag ziehen sie und ihr Mann zurück nach Berlin und lassen eine zerrissene Rosa zurück, die ihren Mann lange mit Schweigen und Liebesentzug straft. Vielleicht motivierte das Bertram zusätzlich, seine Position zu hinterfragen. Jedenfalls erkennt er bald seinen Irrtum bezüglich Hitler, will Kontakt aufnehmen zu Everhard und Rahel, sie rausholen aus Berlin, wo früher oder später eine Halbjüdin und ihr sozialistischer Mann zu Schaden kommen werden. Bertram und Rosa versuchen alles in ihrer Macht Stehende, um ihnen zu helfen, bringen auch sich selbst in Gefahr. Aber die Großeltern sind abgetaucht, engagieren sich im Widerstand, werden verraten, verhaftet, verladen nach Dachau. Sie sind alt. Sie halten die Strapazen im KZ dennoch 3 Jahre lang aus. Im Herbst 1940 erhalten Bertram und Rosa eine kurze Mitteilung über den Tod von Everhard und Rahel Becker, geborene Rosenkranz. Sie helfen dann anderen. Bertram übt Wiedergutmachung, so gut er nur kann, besorgt Ausweis- und Ausreisepapiere, versteckt Flüchtlinge, organisiert Wege nach Schweden, in die USA, mit Esthers Unterstützung auch nach Palästina. Das alles kostet ein Vermögen. Die Einstufung als kriegswichtiger Landwirt kostet fast das zweite Vermögen, das sie zum Glück haben, erspart ihm aber die Ostfront. Im April 1945 komme ich auf die Welt. Die Tommys stehen schon vor Bremervörde, bald ist Frieden. Ein paar deutsche Soldaten leisten noch Widerstand. Vater steht mit der Schrotflinte am Fenster, damit ihnen nicht einfällt, sich auf unserem Hof zu verschanzen. Olf mit seiner Kaninchenbüchse hinter ihm. Meine Mutter sitzt nebenan am Küchentisch und stillt mich. Die deutschen Soldaten kommen. Mein Vater schießt in die Luft, ruft, haut ab hier. Sie flüchten in ein Wäldchen. Einer zieht noch seine Luger, schießt im Laufen hinter sich, verschwindet für immer zwischen den Bäumen. Die Kugel pfeift durchs offene Fenster, durch die Lehmwand, den Dix, in Mutters Rücken, durchschlägt ihr Herz ihre Brust und zertrümmert mir mit letztem Schwung den Unterkiefer. Wilfried zerdrückte mit der rechten den längst erloschenen Stumpen im Aschenbecher, während er mit der linken auf die Narben an seinem Kinn wies. Mehr schlecht als recht wieder zusammengeklüppelt. Naja. Er zündete sich einen neuen Zigarillo an, paffte 3 Wolken Richtung Brutlampe. Am 9. Mai 1945, während die Welt noch das Ende des Krieges feierte, wurde meine Mutter begraben. Mein Vater verbrachte die nächsten Wochen im Nebel, funktionierte irgendwie. Im August kam Esther, verbrachte schweren Herzens fast 3 Jahre in Mors, um sich um ihre Enkel und um Bertram zu kümmern. Aus Palästina war sie gekommen und nach Israel kehrte sie zurück am 16. Mai 1948, einen Tag nach der Staatsgründung. Mein Bruder war nun 15 Jahre alt und in Esthers Augen alt genug, um die Verantwortung auf dem Hof zu übernehmen. Meinen Vater habe ich jemals weder lachen noch weinen gesehen. Erst 1955 hob er den Goldschatz aus dem Forellenteich, gründete von dem Erlös die Rosenkranz-Stiftung mit einem Einlagekapital von knapp 300.000 Mark. Der etwas unscharf formulierte Zweck der Stiftung, allen Einwohnern von Mors ein friedfertiges Leben und die freie Entwicklung ihrer Potenziale zu ermöglichen. 5 Jahre saß Bertram dem Stiftungsrat vor, der jährlich über die Investitionen beriet, bis er sah, dass es gut war. Die Statuten sahen übrigens vor, dass nur Einwohner von Mors, die seit mindestens 2 Jahren hier lebten, von der Stiftung erfahren und profitieren durften. Erstaunlicherweise funktionierte diese Regelung all die Jahre sehr gut, bis heute. Mein Bruder heiratete Elisabeth Kronberg vom Nachbarhof im Frühjahr 1960 und noch im gleichen Jahr wurde Kain geboren. Die nächste Generation war auf dem Hof angekommen und als wäre damit eine Liste abgearbeitet, ein Schalter umgelegt, stellte Bertram jegliches Tun ein. Er arbeitete nicht mehr, er redete nicht mehr, er aß nicht mehr, er lag Tag aus, Tag ein auf seinem Bett, trank zweimal am Tag etwas Wasser, ging einmal am Tag aufs Klo. Der Winter 60-61 kam früh und kalt, und zwischen den Jahren ging Bertram, gerade einmal 52 Jahre jung, in den Wald, um zu erfrieren. Ich fand ihn am Silvestermorgen rücklings am Fuße einer Eiche, die Beine ausgestreckt, die Hände auf den Knien, die tiefgefrorenen Augen blind auf eine Lichtung gerichtet. An Neujahr, noch vor seiner Beerdigung, verließ ich Mors. Schließlich war ich schon 15 und mein Bruder hatte mir oft genug erzählt, dass er in diesem Alter die Verantwortung für unsere Familie übernommen hatte. Ich wollte ihm keine Last mehr sein. Dachte vielleicht, ihn mit meinem Weggehen auch von unserer Vergangenheit befreien zu können. Oder mich. Wilfried sprang unversehens auf und riss damit das Bild einer weißen Leiche am schwarzen Baum aus meinen Gedanken. Die Tassen und Löffel einsammelnd fuhr er fort. So weit erstmal. Jetzt weißt du immerhin, warum wir uns hier um Geld nicht so einen Kopf machen. Jeder verdient sich ja seinen Lebensunterhalt, aber jeder weiß auch, dass, wenn Not am Mann ist, die Stiftung einspringt. Was noch nie notwendig war, weil die Fixkosten halt auch gering sind. Anschaffung von Gemeingut übernimmt die Stiftung, Strom und Wärme sind fast für lau, Milch kommt aus der Kuh, das Ei aus der Henne und so weiter. Wir sind eben ziemlich sparsam, was übrigens auch deutlich leichter ist, wenn man ein Vermögen im Rücken hat. Irgendwo schlug eine Uhr Mittag. Wilfried stellte das Geschirr in die Spüle. »Wollen wir dann langsam mal los?« fragte er mich in einem Tonfall, als hätte ich ihn aufgehalten. »Wie, und vorher kein Köhm?« fragte ich zurück.